Einen wunderschönen guten Abend, leicht verspätet, aber live aus dem Kretergelände in Freiburg.
Hier ist die Schwule Welle bei Radio Dreieckland auf 102,3 MHz.
Heute mit einem Musical-Spezial mit vielen Informationen und interessanten Gästen.
Wir sprechen am Telefon in Berlin mit Herrn Dr. Wolfgang Jansen vom Deutschen Musical-Archiv.
Und mit Leopold Kern von dem Musiktheater Die Schönen aus Freiburg.
Und außerdem mit dem Schauspieler Michael Heller vom Theater Basel, wo derzeit das Musical Fame zu sehen ist.
Musikalisch werden wir unter anderem über die Musikrevue Gigolo reden.
Und eben über die Basler Inszenierung von Fame.
Außerdem sprechen wir über den Film Saving Mr. Banks, der die Geschichte rund um die Verfilmung des Musicals Mary Poppins erzählt. Und wir sprechen über Survival von Miss Saigon im Londoner West End.
Aber das sind nur ein paar unserer Themen. Und natürlich gibt es auch wieder die Nachrichten aus der schwulen Welt und aktuelle Veranstaltungshinweise.
Im Studio sind heute für euch der Sebastian, der Alex, der Dieter und der Hartmut.
Volles Studio, volles Programm. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, ginge das auch. Wie? Das verrät euch jetzt der Oliver. Oliver! Oliver!
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
Los geht's aber nun mit Musik. Wir hören aus dem Musical Fame den Song Bring On Tomorrow. Es ist eine exklusive Neuaufnahme von der Basler Inszenierung und gleich danach sprechen wir mit einem der Hauptdarsteller, mit Michael Heller.
Wir hörten aus der Basler Inszenierung von Fame den Song Bring On Tomorrow. Das Musical geht eigentlich zurück auf den gleichnamigen Film von Alan Parker aus dem Jahr 1980. Die Geschichte dreht sich um Schüler der New Yorker High School of Performing Arts und zeigt die Aufnahmeprüfung sowie die folgenden 4 Schuljahre. Die Handlung folgt einigen Schülern und beinhaltet auch eine Coming-out-Geschichte. Montgomery outet sich bei seiner Freundin Doris.
Vor allem der Titelsong Fame wurde ein Hit, der Film ein großer Erfolg. Ihm folgte 2 Jahre später eine TV-Serie, die es bis 1987 auf immerhin 6 Staffeln schaffte. Allerdings war Montgomery in der TV-Serie nicht mehr ausdrücklich schwul und verschwand sogar später ganz aus der Serie.
2009 konnte man im Kino eine Neuverfilmung des Spielfilmes sehen, wenngleich diese nicht mehr an den Erfolg des Originals anschließen konnte.
Erfolgreich war aber die Bühnenfassung von Fame, die 1988 erstmal zu sehen war und die sich zwar auf den Film beruft, dennoch aber fast gänzlich andere Songs aufzuweisen hat. Geblieben ist aber der Titelsong, ansonsten aber war alles neu. Und dieses Musical läuft seitdem überaus erfolgreich und wird nahezu weltweit aufgeführt.
Seit November nun läuft das Musical Fame auch am Theater in Basel. Und ich freue mich nun, ein Mitglied des Ensembles am Telefon begrüßen zu dürfen. Es ist Michael Heller. Guten Abend, Michael.
Ja, hallo. Viele Grüße aus Berlin.
Michael, du bist ja sehr Musical erfahren, wie ich es deiner Biografie entnehmen konnte. In welchen Stücken konnte man dich denn bisher schon sehen?
Also ich habe jetzt noch gar nicht so eine lange Karriere als Musical-Darsteller hinter mir. Ich bin jetzt erst seit 4 Jahren, sage ich mal so, im Geschäft, habe aber schon doch einige Stücke da gespielt. Unter anderem Hairspray in Köln, da habe ich mit Uwe Ochsenknecht und Maite Kelly zusammengespielt. An verschiedenen Stadttheatern in Hagen, in Chemnitz und jetzt auch in Basel. Und mein tollstes und schönstes Erlebnis eigentlich im Musical war Tanz der Vampire. Da habe ich jetzt bis letztes Jahr im August die Erstbesetzung des Alfreds gespielt. Das ist die Hauptrolle in der Show. Und das war wirklich ganz besonders. Und da habe ich in Berlin im Theater des Westens gespielt. Und bin dann nach dem Ende dieser Show direkt nach Basel zu Fame gekommen.
Du bist also vom preußischen Berlin ab in das schweizerische Basel. War das für dich ein großer Unterschied?
Ja, also die Mentalität in Berlin ist natürlich ganz frech und die Berliner Schnauze und so weiter, die ist natürlich nicht zu vergleichen mit den etwas gesitteteren Leuten in Basel. Aber Basel ist eine ganz schöne Stadt und ich habe mich auch während der Proben und so weiter dort ganz wohl gefühlt und bin ganz froh, auch mal ein Stück der Schweiz dann kennengelernt zu haben.
Und wem Basel gefällt, dem gefällt auch Freiburg. Als kleiner Tipp.
Richtig, genau.
Aber du hast uns gerade schon erzählt, seit 4 Jahren bist du im Geschäft. Du hast auch schon an einigen Produktionen mitgewirkt. Du warst in verschiedenen Städten. Jetzt reden wir da so selbstverständlich drüber. Aber wie wird man denn überhaupt Musical-Darsteller?
Also Musical-Darsteller wird man mit ganz viel Fleiß und ganz viel Durchhaltevermögen und auch einer Portion Glück. Also man muss heutzutage eigentlich schon relativ früh anfangen, sich auch in den verschiedenen Sparten weiterzubilden. Das heißt, ich nehme möglichst früh Gesangsunterricht und Tanzunterricht und auch Schauspielunterricht, weil ja im Musical diese 3 Komponenten zusammenkommen. Und wenn man wirklich ein ganz guter Musical-Darsteller ist, dann kann man eigentlich alle diese 3 Bereiche miteinander gut verbinden und auch abdecken. Und das nennt sich im Musical Triple Threat. Und da gibt es jetzt nicht so viele von. Viele Leute haben sich eher auf Gesang spezialisiert, auf den Tanz oder nur auf die Schauspielrollen. Aber gerade in einem Musical wie Fame kommt natürlich alles zusammen. Es ist eine Tanzshow, es geht um eine Schule in Amerika, die Performing Arts. Und ja, zum Musical-Darsteller wird man einfach dadurch, dass man sich vorbildet und dann auch eventuell eine Aufnahmeprüfung an einer Musical-Schule macht und dort dann ein Studium absolviert. Das war bei mir der Fall. Ich habe 2006 in Essen an der Folkwang Hochschule Musical studiert und habe dort ein 4-jähriges Studium absolviert und bin dann auch diplomierter Musical-Darsteller mit Auszeichnungen etc. Und ja, und dann hat man mich auf die Welt losgelassen, auf die Musical-Welt.
Und die Welt hatte ich gerne angenommen. Das Genre des Musicals hat ja schon seither eine Zauberkraft. Die Menschen gehen gerne in ein Musical und tauchen dann ab in eine ganz andere, ganz neue Welt und erleben diesen Abend als, ja, fast schon im Urlaub gewesen. Was ist denn für dich der Zauber am Musical? Was fasziniert dich so?
Also beim Musical ist einfach das Schöne, dass Gefühle etc. in unterschiedlichen Weisen ausgedrückt werden können. Das heißt, wo die Sprache zum Beispiel nicht mehr reicht, wenn ich eine Szene spiele oder eine Rolle habe, dann ist der nächste Schritt eigentlich zum Gesang zu gehen. Das heißt, das wird mit Musik noch unterstrichen. Eigentlich ist Musical ja eine Verbindung von Sprache und Musik, also in einer Art von, ja, in einem Song, sag ich mal. Mhm. Und dort werden ganz viele Gefühle, Emotionen etc. ausgedrückt und deswegen kommt das auch bei den Leuten so gut an. Man kann natürlich die Stimmung der Szene gerade mit verschiedenen Elementen der Musik etc. unterstreichen. Und ich glaube, das lässt die Leute dann in so eine Welt abdriften. Und natürlich kommen dann tolle Choreografien dazu und ausgefallene Bühnenbilder oder auch mal schlichte Bühnenbilder. Und ja, das ganze Paket zusammen macht einfach einen unheimlichen Reiz dann für die Leute aus. Man kann sich da richtig verzaubern lassen und einfach nur zurücklehnen und die Geschichte verfolgen und mit den Charakteren mitleiden oder mitfreuen. Und ich glaube, deswegen können viele Leute sich damit auch identifizieren und gehen gerne ins Musical.
Du hast gerade auch die Choreografie angesprochen, die natürlich auch ein wichtiger Bestandteil einer Musical-Aufführung ist. Jetzt sieht das auf der Bühne dann immer so perfekt und so leicht aus, aber man täuscht sich dann doch, ähnlich wie beim Ballett. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das sehr, sehr viel Arbeit, eine exzellente körperliche Verfassung auch voraussetzt.
Ja, natürlich, gerade der Tanz, da muss der Körper gut mitspielen und nicht umsonst gehen sehr viele Tänzer auch sehr früh schon aus ihrem Beruf heraus und versuchen andere Wege einzuschlagen, weil man hat als Tänzer ja eine gewisse Haltwertszeit, ne? Und ja, ist leider so. Man kann das nicht sein ganzes Leben lang machen, deswegen muss man da ganz gut auf seinen Körper auch aufpassen. Und die Leichtigkeit im Tanz, die kommt einfach durch hartes Training, immer wieder wiederholen. So eine Probenzeit von 6 bis 8 Wochen, die wird sehr, sehr gut eingeteilt, dass dann auch am Ende jeder die Choreografie perfekt kann. Und falls dem nicht so ist, gibt es dann extra Schichten einfach. Ne? Das ist ja nicht zu unterschätzen. Tanz verlangt sehr viel Kondition, Koordination und auch Liebe und Hingabe einfach, um das dann auch so perfekt und so leicht dann auf die Bühne zu bringen. Natürlich ist Leichtigkeit für die Leute sichtbar, aber der Darsteller auf der Bühne, der muss sehr viel arbeiten dafür, um da an diese Leichtigkeit zu kommen.
damit dann der Endverbraucher, der Gast im Publikum auch ein perfektes Schauspiel hat. Du spielst jetzt halt in der Rolle des Joe Vegas in Fame am Theater Basel. Was für eine Figur ist das?
Also Joe, das ist ein bisschen verrückter Typ eigentlich. Das ist so ein kleiner Macho, würde ich sagen. Und er möchte in die Richtung Comedy eigentlich gehen, so Stand-up-Comedian. Sein Problem ist aber, glaube ich, er ist nicht wirklich lustig. Das heißt, er ist immer so knapp an den Pointen vorbei und macht sich dadurch auch manchmal ein bisschen zum Affen, sage ich mal so. Aber er ist trotzdem ein ganz liebevoller Typ und hat auch in der Show dann mal Facetten, die er zeigt, die ihm in ganz anderes Licht stellen, zum Beispiel als sehr fürsorglicher Mensch. Zum Beispiel, wenn die Carmen, die aus der Schule frühzeitig geht, um großer Star zu werden, wiederkommt aus L.A. und nichts geschafft hat, beziehungsweise eigentlich in den Drogensumpf geraten ist, da ist er derjenige, der sie auffängt und ihr zuhört und ihre Probleme dann auch teilt.
Und ihr eine Stütze ist. Du hast gerade einige Charaktereigenschaften von Joe aufgezählt. Kannst du dich als derjenige, der seinen Charakter spielt, denn auch wieder ein bisschen wiederfinden? Oder ist das wirklich nur ein Charakter, den du spielst?
Natürlich bringt man als Schauspieler immer seine eigenen Erfahrungen, seine eigene Geschichte mit in so eine Rolle und dadurch wird es halt dann auch sehr authentisch oder man versucht es halt dadurch sehr authentisch zu machen. Natürlich erkenne ich mich da immer mal wieder. Ich glaube, ich bin jetzt eher mit meinen Pointen eher etwas richtiger als der Joe. Das ist schon sehr ausgestellt, dass er immer ein bisschen daneben liegt, aber man verbindet immer jede Menge mit so einer Rolle und das Spannende ist auch, je länger man dann so eine Show spielt oder je öfter man die Aufführung hat, umso mehr bringt man Persönliches mit rein und umso feiner werden auch die Schauspielaugenblicke oder die ganze Anlegung der Rolle. Und das macht das auch für uns dann immer noch spannend, jedes Mal wieder eine neue Show zu machen. Man verbessert sich, man bringt neue Sachen ein oder ja, verfeinert die alten Sachen und ja, bringt seine eigenen Lebenserfahrungen einfach mit ein.
Michael, ich darf mich jetzt schon bald bei dir bedanken. Wir haben jetzt gleich schon unsere Zeit aufgebraucht. Wir wollen aber noch ganz kurz sagen, man sieht dich derzeit in dem Musical Fame in Basel am Theater. Ist das Musical in Deutsch oder ist es in Englisch?
Wir spielen hauptsächlich in Deutsch, allerdings haben wir auch englischsprachige Rollen. Das heißt, alle Lehrer, die in der Performing Arts Schule unterrichten, die ja auch in New York ist, sprechen Englisch. Das heißt, man ist als Student erstmal so einer englischen Front ausgeliefert. Und das Besondere auch in der Inszenierung ist, dass einige der Leute aus der Schweiz auch sind und im Schweizer Dialekt sprechen.
Ja.
Das heißt, das ist eine ganz bunte Mischung aus Deutsch, Schweizerdeutsch und Englisch. Und das hat man, glaube ich, damals absichtlich so gemacht, um die Leute auch in die gleiche Situation wie die Studenten zu bringen. Man kommt irgendwo hin und man muss sich erstmal zurechtfinden mit Sprachen, mit Umgangsformen etc. Und das machte die Show auch ganz besonders, finde ich.
Und wie lange kann man das Musical noch sehen in Basel? Wie lange spielt ihr noch?
Also wir spielen nicht wöchentlich, dann muss man auf der Seite mal vom Theater Basel am besten gucken. Die ist www.theater-basel.ch und da stehen die ganzen Daten der Aufführung da. Das ist ja ein Dreispartenhaus, das wird täglich gewechselt, das Programm, und da sind wir immer mal wieder.
Und noch einige Möglichkeiten, dich zu sehen.
Ja, auch auf jeden Fall. Bis Juni etwa spielen wir Fame noch.
Wunderbar. Auch
Ende
Hartmut
Mai, glaube ich.
Und ich werden es uns nicht entgehen lassen und werden im März Fame besuchen. Wenn sich die Möglichkeit bietet, sind wir natürlich daran interessiert, für die schwule Welle auch einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können.
Ja.
Wir hören uns dann nochmal.
Von mir aus gerne.
Das freut uns. Michael, vielen Dank für das Interview,
ja,
für das
Dank.
Sehr Interessante. Und nun hören wir noch eine Nummer aus dem Musical Fame. Es ist der bereits schon erwähnte Titelsong, eine Aufnahme des Theaters Basel. Michael, schönen Dank, schönen Abend und auf bald in Basel.
Ich danke auch.
Danke, tschüss.
Ciao.
Wer kennt ihn nicht, den Song Jim Jim Jerry? Aus welchem Musical, Alex?
aus dem Filmmusical Mary Poppins aus dem Jahr 1964.
Richtig, und wir hörten eine eher seltene Aufnahme, in der die beiden Komponisten, die Sherman Brothers, den Song präsentierten.
Die Sherman Brothers, das waren Robert Bernard Sherman und Richard Morton Sherman. Ersterer verstarb übrigens vor 2 Jahren. Sein Bruder, eben Richard Morton Sherman, lebt aber noch.
Die Sherman Brothers waren viele Jahre lang die Komponisten der Walt Disney Filme. So schrieben sie zum Beispiel die Musik für das Dschungelbuch oder für Winnie the Pooh und eben für Mary Poppins.
Mary Poppins kam 1964 in die Kinos und basierte auf den Kinderbüchern von Pamela Linwood Travers. Die Geschichten um das wundersame Kindermädchen erschienen schon 1934 und waren eigentlich nur Kurzgeschichten.
Walt Disney wollte bereits 1940 diese Geschichte verfilmen, jedoch dauerte es bis in die 60er Jahre hinein, ehe die Verfilmung in die Gänge kam.
Das lag auch an der Autorin der Kinderbücher, Miss Travers, die ihre Geschichten nicht verfilmt sehen wollte und schon gar nicht von Walt Disney, den sie vor allem aufgrund seiner Zeichentrickfilme kannte.
Aufgrund von Geldmangels, wie so ist, willigte sie aber dann doch langsam und nach langem Hin und Her ein, wenngleich sie mit der Verfilmung nie so ganz zufrieden war. Die Figur der Mary Poppins war ihr viel zu wenig streng, die Geschichte zu weit vom Original entfernt, der Schauspieler Dick Van Dyke als Schornsteinfeger Bird war gar nicht ihr Fall und überhaupt.
Ja, und ironischerweise konnte sie auch eine mehrminütige Zeichentricksequenz im Film nicht verhindern.
2004, also 40 Jahre nach dem Film, kam auch eine Musical-Fassung heraus, die der Musical-Produzent Cameron McIntosh im Londoner West End inszenieren ließ. Die Rechte erhielt er noch von Miss Travers persönlich, die allerdings kurz nach der Vertragsunterzeichnung 1996 verstarb. In der Bühnenfassung wurden jedoch viele Elemente mit aufgenommen, die den Büchern näher waren als dem Film.
Nun gibt es einen Film mit dem Titel Saving Mr. Banks, die von den turbulenten Dreharbeiten und den Streitigkeiten zwischen Walt Disney und Miss Travers berichten. Der Film ist prominent besetzt mit Tom Hanks als Walt Disney und Emma Thompson als Miss Travers.
Erzählt wird die Entstehungsgeschichte des Filmmusicals, der Musiknummern und natürlich auch deren Erfolg. Denn der Film wurde ja bei der Oscarverleihung für das Jahr 1964 im Frühjahr 1965 in 13 Kategorien für den begehrten Oscar nominiert und war in 5 davon erfolgreich. So also zum Beispiel die Hauptdarstellerin Julie Andrews, die erhielt den Preis als beste Schauspielerin in einer Hauptrolle. Weitere Oscars gab es für die Spezialeffekte, den Filmschnitt und Richard M. Sherman und Robert B. Sherman für den besten Filmsong und die beste Filmmusik. Das sind ja 2 Oscars.
Saving Mr. Banks kommt am 6. März in die deutschen Kinos. Immerhin wurde die Musik dieses Films von Thomas Newman auch für die Academy Awards nominiert.
1965 erhielt der Song Chim Chim Chimneree den Oscar für den besten Song, den wir eben schon hörten. Ein anderer berühmter Song, der auch in das Bühnenmusical aufgenommen wurde, ist Feed the Birds. Es geht um eine alte Vogelfrau, die vor der St. Paul's Cathedral in London sitzt und die Vögel dort füttert. Der Song wird von Julie Andrews gesungen, die die Rolle der Mary Poppins spielt. Die Vogelfrau wurde übrigens von der damals 85-jährigen Jane Dorwell gespielt, die sich eigentlich schon in einem Altersheim befand, aber zuvor sehr berühmt war in Hollywood. Walt Disney wollte aber unbedingt die große alte Hollywood-Lady haben und holte sie erst aus dem Heim und setzte sie in die Filmkulisse. Es sollte ihre letzte Rolle sein. Sie starb 3 Jahre später.
Hören wir nun Feed the Birds, zunächst eine seltene Fassung der Sherman Brothers und dann das Original aus dem Film mit Julie Andrews. Und danach geben wir erstmal kurz ab an die Nachrichten.
Feed the Birds aus dem Musical Mary Poppins.
Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
Meine Damen und Herren, liebe Menschen, guten Abend. Zunächst die Nachrichten im Überblick. In Berlin entbrannte ein erbitterter Streit um den Christopher Street Day. Religion geht vor Gleichberechtigung, ein Gesetz in Kansas erregt die Gemüter. Die 28. Teddy Awards wurden verliehen. GZSZ-Star spielt einen Homosexuellen. Nun die Nachrichten im Einzelnen. Berlin. In der Hauptstadt ist ein erbitterter Streit um die Umbenennung des Christopher Street Day in nun Stonewall Berlin entbrannt. So wurde die 2003 vom Berliner CSD e.V. eingetragene Wortmarke CSD beim deutschen Patent- und Markenamt gelöscht und dafür sicherte der Verein den Begriff Stonewall. Zukünftig heißt die Veranstaltung also nicht mehr CSD, sondern Stonewall Berlin. Kritiker werfen dem Vereinsvorstand vor, Umbenennung und Neuorientierung vollzogen zu haben, ohne die Mitglieder ausreichend einzubeziehen. Auch wurden Vorwürfe laut, der Verein vertrete weniger die Mitglieder, denn denke er eher an finanzielle Gewinne. CDU-Politiker Stefan Evers äußerte sich dahingehend, dass er es verlogen fände, dass der Verein auf der einen Seite ankündige, er wolle die Veranstaltung politischer machen und sich andererseits eine Marke wie Stonewall sichere, um damit Profit zu machen. Topeka. Das Repräsentantenhaus von Kansas hat in der Hauptstadt Topeka ein umstrittenes Gesetz verabschiedet, das die Diskriminierung von homosexuellen Paaren aus religiösen Gründen legalisiert. Damit wollen die Befürworter gläubige und religiöse Organisationen schützen. Gedacht ist zum Beispiel an Situationen, dass sich eine Catering-Firma weigern könne, den Auftrag einer gleichgeschlechtlichen Hochzeit auszuführen. Mit 72-49 Stimmen wurde das Gesetz befürwortet und erregt bei den Gegnern größere Aufregung. Sie sprechen von einem Rückfall in die Zeiten der Rassentrennung, als Weiße und Schwarze von der Justiz unterschiedlich behandelt wurden. Nach dem neuen Gesetz könnten auch Staatsbedienstete Homosexuelle diskriminieren, ohne belangt zu werden. Eine Krankenwagenbesatzung dürfte sich weigern, zum Haus eines schwulen Paares zu fahren, und konservative Ärzte könnten ungestraft die Behandlung eines homosexuellen Menschen verweigern. Dem Gesetz muss noch der Senat von Kansas zustimmen, der zu 3/4 mit Republikanern besetzt ist. Senatspräsidentin Susan Regel, selbst eine Republikanerin, zeigte sich allerdings dennoch skeptisch, dass das Gesetz unverändert durchgehen würde. Zwar setzten sich viele Senatoren für den Schutz der traditionellen Familie und religiöser Institutionen ein, aber genauso heißen die Mitglieder des Senats Diskriminierung nicht gut. Berlin. Am vergangenen Freitag wurden in Berlin im Rahmen der Berlinale auch die 28. Teddy Awards verliehen. Der Teddy Award ist weltweit der einzige schwul-lesbische Filmpreis, der ganz offiziell ein Teil eines größeren Filmfestivals ist. Als Sieger in der Kategorie Bester Spielfilm ging The Way He Looks des brasilianischen Regisseurs Daniel Ribeiro hervor. Er handelt von einem 15-jährigen blinden Jungen, den ein neuer Mitschüler völlig aus der Bahn wirft. Die Jury begründete den Preis damit, dass der Regisseur ein großartiges Drehbuch, starke Charaktere, schauspielerische Leistung, Kameraführung und Musik kombiniere. Der Preis für den besten queeren Kurzfilm ging an den Film Monial 2010. Zwei Liebende stehen darin im Mittelpunkt, deren Homosexualität in ihrem Land auf starke Homophobie stößt und als Straftat gilt. Unsichtbarkeit ist in diesem Land ein notwendiger Aspekt des queeren Überlebens. Der Preis für den besten Essayfilm ging an die Schweiz für den Film Der Kreis von Stefan Haupt. Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit und zeigt den Kampf zweier Männer um ihre Liebe in der Schweiz der 40er und 50er Jahre. Die Verleihung der Teddy Awards fand in der Komischen Oper in Berlin-Mitte statt. Berlin. Gute Zeiten, schlechte Zeiten Star Jörg Schlönwoigt, der in der Erfolgssoap Philipp Höfer darstellt, spielt in dem neuen ZDF-Film Frühlingsgeflüster einen Homosexuellen. Der Bild-Zeitung verriet er, dass dies seine erste homosexuelle Erfahrung gewesen sei. Allerdings sei dies eine Rolle wie jede andere. Es mache für ihn keinen großen Unterschied, ob er in einem Film die Liebe zu einer Frau oder zu einem Mann darstellt. Die Liebe und die Leidenschaft blieben die gleiche. Angesprochen auf seinen Soap-Kollegen Lars Steinhöfel aus Unter uns, der sich im Januar öffentlich geoutet hatte, sagte er, Zitat, »Ich freue mich für Lars, ich kenne ihn schon viele Jahre und schätze ihn sehr. Leider ist das aber in unserem intoleranten Gesellschaft immer noch ein großes Thema und es erfordert tatsächlich viel Mut, zu seiner Sexualität zu stehen, gerade auch in meiner Branche. Mir sind diverse Fälle bekannt, wo Leute diesen Mut nicht haben.« Für andere das Outing zu übernehmen, käme für mich allerdings nicht in den Sinn. Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten.
Das war aus dem Musical Mathilda. Hier ist die Schwule Welle mit einem Musical-Spezial. Und gerade sprachen wir mit dem Schauspieler Michael Heller vom Theater Basel. Und nun freue ich mich darüber, Herrn Dr. Wolfgang Janssen in Berlin begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Janssen.
Tagchen.
Ja, Herr Janssen, Sie sind Theaterwissenschaftler, habe ich nachgelesen, Autor, Präsident des Verbandes Deutscher Varieté-Theater, den Sie mitgründeten. Sie betreiben eine Künstleragentur und gründeten 2010 das Deutsche Musical-Archiv, das dem Deutschen Volksliedarchiv in Freiburg angegliedert ist. Und Sie gründeten auch gleich einen Freundeskreis des Musical-Archivs, dessen Vorsitzender Sie sind. Ich denke, man merkt, dass Sie sich mit sehr viel Leidenschaft um das Thema Varieté und Musical kümmern. Ist das richtig?
Stimmt. Ja, genau.
Klingt jetzt alles ziemlich groß.
Ja, beeindruckend.
Aber was man so, wenn man tatsächlich bestimmte Dinge mit Liebe und mit Leidenschaft macht, entstehen dann einfach manche Dinge.
Was genau ist denn eigentlich Deutsches Musical-Archiv? Wie darf ich mir das vorstellen?
Das Deutsche Musical Archiv 2010 gegründet, also jetzt im vierten Jahr, ist ein Spezialarchiv, was so ähnlich wie die anderen Archive arbeitet, sprich die ein bestimmtes Thema haben wie Opernarchiv, Ballettarchiv, Schauspielarchiv oder so ähnliches. Das heißt, es gibt ein ganz bestimmtes Interesse und dazu werden die Materialien aus der Geschichte gesammelt.
Auch praktisch Noten und so weiter oder eher über die Musicals?
Na, es beginnt natürlich bei dem Aufführungsmaterial, ganz klar. Also wie Textbuch und Noten geht dann über in das Sekundärmaterial. Alles das, was um eine Aufführung herum entsteht, also von Toneinspielung über Programmheft, über Plakate, über Kritiken, Vorberichte, Nachberichte, tralala, bis hin zu persönlichen Dokumenten, die von Künstlern hinterlegt werden.
Geht es da hauptsächlich um deutschsprachige Musicals oder geht es da auch um internationale Musicals?
Naja, sagen wir so. Also das, was in Deutschland gespielt wird, sind ja zu 80% internationale Musicals. Insofern ist das kein Kriterium. Was wir nur gesagt haben bei der Gründung ist, wir müssen nicht das Musical-Archiv gründen für die Amerikaner, für die Engländer, für die Philippinen oder für die Portugiesen. Was bislang fehlte, war tatsächlich ein Spezialarchiv für das Musical im deutschsprachigen Theater. Das heißt Deutschland, Österreich und Schweiz.
Wir reden jetzt viel über Musicals, aber was genau ist eigentlich überhaupt ein Musical? Wie kann man das Genre umschreiben? Wie würden Sie es eingrenzen?
Na, das ist eine eigenständige Gattung, die in den 20er Jahren in Amerika entstanden ist und gegenwärtig das populärste und erfolgreichste Musiktheater überhaupt ist. Und was sich in der Erzählweise von den verwandten Gattungen etwa wie die Operette fundamental absetzt.
Sammeln Sie dann ausschließlich Musicals in dem Archiv oder sind die verwandten Gattungen auch in einem Teilbereich damit dabei oder ist es rein Musicals?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir gesagt haben, es gibt den Schwerpunkt, aber Musical ist ein Teil des populären Musiktheaters überhaupt. Und da das Zentrum populärer Kultur und Musik, also das Deutsche Volksliedarchiv, sich ganz allgemein mit dem populären Musikgut beschäftigt, sind natürlich die anderen Gattungen des populären Musiktheaters ebenfalls tendenziell eingeschlossen.
Was fasziniert Sie denn eigentlich persönlich an Musicals besonders? Welche Art von Musical mögen Sie denn persönlich am liebsten?
Ja.
Schwierig wahrscheinlich.
Das ist sozusagen die Gretchenfrage. Nein, ich bin einfach passionierter Theatergänger und ich liebe es, wenn man auf der Bühne mir Geschichten erzählt. Und das Musical ist eigentlich, das ist so mein Kernerlebnis, das Musical ist, neusprachlich gesagt, ein ganzheitliches Erlebnis. Es gibt sozusagen die dunklen Seiten der Menschen, die dunklen Seiten von gesellschaftlichen Situationen findet man auf der Bühne und gleichzeitig wird man nie in den Orkus des Bösen gestürzt als Zuschauer, sondern es gibt immer wieder sozusagen auch das andere, nämlich die guten Seiten des Menschen, die ja auch da sind.
Könnten Sie denn selber, wenn Sie jetzt in sich gehen, Ihre 5 Lieblingsmusicals aufzählen oder ist es schwierig?
Das ist schwierig.
Schwierig. Kann man schwer
also,
sagen.
Also ja, aktuell, Mathilde gehört aktuell dazu.
Dass wir gerade gespielt haben, genau.
Genau.
Wurden Sie mit
Was
Ihrer...
Was sehr bedauerlich ist, wenn ich das anfügen darf, dass es kaum nach Deutschland kommen wird, weil diese Kinderdarsteller, die es in London gibt, gibt es hier einfach nicht.
Das ist so ähnlich wie bei Billy Elliot, das ist auch so ein ähnliches Musical, ob man einfach nicht weiß, wie man auch die Jugendlichen oder Kinderdarsteller bekommen kann. Ja. Wurden Sie mit Ihrer Idee, ein Musical-Archiv zu gründen, mit offenen Armen eigentlich empfangen oder war das am Anfang schwierig?
Naja, also zunächst war es tatsächlich so gewesen, dass ich gesagt habe, ist das einfach eine Idee, mit der ich mich nur beschäftige oder gibt es da tatsächlich auch Leute in der Branche, also im Musical-Theater, die ein ähnliches Bedürfnis haben. Und das musste ich jetzt mal abklären. Das heißt, ich habe mit vielen Kollegen in den verschiedenen Bereichen des Musical-Theaters telefoniert und gesprochen und fand überwiegend Zustimmung. Unter einer Einschränkung, Musical-Archiv kann nicht privat organisiert werden, sondern braucht einen öffentlichen Träger. In dem Moment, wo es alles privat organisiert ist, dann bleibt das irgendwo im Keller oder auf dem Dachboden und ist dann irgendwann Altpapier, weil Archive haben die Eigenschaft, ständig zu wachsen. Und das übersteigt irgendwann jeden Privatsammler.
Mhm.
So, und insofern war ich sehr froh, dass wir mit dem Zentrum Populäre Musik und Kultur und Musik in Freiburg eine Institution haben, das vom Land getragen wird und wo man tatsächlich ruhigen Gewissens seine Sammlung und Gegenstände abgeben kann.
Also ist praktisch in dem Archiv, in dem Volksliedarchiv auch wirklich drin oder ist es ein anderes Gebäude?
Nein, das ist alles in einem Bereich. Das ist aber eine selbstständige Sammlung und insofern hat das auch einen eigenständigen Namen.
Was genau macht denn nun der Freundeskreis des Musikarchivs? Gelder auftreiben oder trifft man sich da öfter oder was macht man genau in dem Freundeskreis des Musikarchivs? Und wie groß ist der?
Der Freundeskreis ist ein Zusammenschluss von Personen, denen es wichtig ist, dass das Musical-Archiv gedeiht und wächst.
Mhm.
Das heißt, wir bemühen uns, die verschiedenen Vertreter im Musical-Theater zu animieren, doch Dinge, die sie nicht mehr brauchen, aber die wertvoll sind für die Geschichte des Musicals, dort abzugeben. Das heißt, wir promoten sozusagen die Abgabe von Material. Gleichzeitig kümmern wir uns natürlich auch darum, dass sozusagen die Erforschung des Musicals oder das Nachdenken über das Musical gefördert wird.
Mhm.
Das heißt, wir haben einmal im Jahr haben wir ein Jahresmeeting, wo wir verschiedene Vertreter in unterschiedlichen Positionen im Musicaltheater, sei es im akademischen Bereich sei es ganz praktisch, Autoren und Komponisten einladen nach Freiburg ins Archiv, um dann in einer Tagung miteinander zu sprechen, Gedanken auszutauschen und damit das Verständnis von dem, was man eigentlich treibt, zu vergrößern.
Wenn man sich nun dafür interessieren würde und wollte dem beitreten, was müsste man denn genau tun? An wen könnte man sich wenden? An Sie direkt oder ans Volksliedarchiv oder wohin wendet man sich?
Das ist egal. Entweder man wendet sich ans Volksliedarchiv in Freiburg oder aber an uns direkt. Es gibt eine Website.
Mhm. Wie lautet die?
www.deutsches-musicalarchiv.de. Da findet man alle Unterlagen, alle Fragen, die man eventuell hat. Und natürlich ist jeder, der interessiert ist, willkommen.
Also wir werden es auf jeden Fall auch nochmal auf unserer Webseite nochmal benennen. Vielleicht hört ja jetzt jemand zu und hat da wirklich Interesse dran, dem beizutreten. So, wir sind aber schon eigentlich am Ende des Gesprächs. Wir haben jetzt noch ein Musikstück rausgesucht aus einem der Musicals, das Sie uns empfohlen haben, Assassins.
Oh, wunderbar.
Das mögen Sie besonders gerne.
Es ist eins der großartigen Sondheim-Musicals von 1990. Auch ein Stück, das man einem deutschen Publikum kaum nahebringen kann, weil es um amerikanische Präsidentenattentäter geht, wo die nicht sozusagen von außen betrachtet werden und deren Taten sofort verdammt werden, sondern die selber zur Sprache kommen, selber auf der Bühne stehen und ihre Taten rechtfertigen. Das ist dramaturgisch hochspannend und eine Musik, die einfach genial ist.
Hören wir da auf jeden Fall jetzt mal rein. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Interview, das Sie heute Abend sich Zeit genommen haben für uns.
Gerne.
Und ich würde mir wünschen Ihnen viel Erfolg auf jeden Fall für das Musikarchiv und auch für den Freundeskreis und bei Ihren anderen Tätigkeiten. Und vielen Dank nach Berlin. Und wir hören nun hinein in Assassins. Das Stück heißt Unworthy of Your Love.
Das war Unworthy of Your Love aus dem Musical Assassins. Und schon sind wir bei einem neuen Thema. In London kommen ja so einige Dinge von der Decke herunter. Kronleuchter bei Phantom der Oper, manchmal sogar die Decke selbst wie jüngst unfreiwillig im Apollo Theater. Und nun landet wieder planmäßig ein Hubschrauber auf der Bühne. Große Ereignisse werfen nämlich ihre Schatten voraus und ein Musical kommt wieder ins Westend, das schon 1989 im Royal Theatre Drury Lane Erfolge feierte. Wir sprechen von Miss Saigon, das dann auch bald am Broadway und hier in deutschen Landen in Stuttgart zu erleben war. Ab Mai ist es wieder zu sehen, das Musical von Alain Boublil und Claude-Michel Schönberg. Die kennen wir woher, Hartmut?
Das sind ebenso die Macher von Les Miserables, von La Révolution Française und von Martinguer. Und einige andere Musicals.
Cameron McIntosh wuchtet nun die Show ab Mai in das Prince Edward Theatre und wir hören mal in das Musical hinein.
Hi.
ein paar Tage ist es schon her. Am 19. Dezember 1990 hatte am Theater an der Wien die erste große Eigenproduktion der Vereinten Bühnen Wien Welturaufführung Freudiana von Eric Wilson. Mit dabei war damals ein Mann, der inzwischen aus der Freiburger Kulturszene nicht mehr wegzudenken ist. Er hat hier bereits 1977 zusammen mit Herbert Wolfgang ein Musiktheater gegründet, das heute als eine der ältesten unabhängigen Theatergruppen Deutschlands gehandelt wird. Wir sprechen mit einem der Leiter, also einem der Direktoren des Musiktheaters, die Schönen. Wir sprechen mit Leopold Kern. Guten Abend, Leopold.
Hallo, guten Abend.
Leopold, was verbindet denn dich noch mit dem Musical Freudiana? Gibt es da noch Erinnerungen? Das ist schon eine Weile jetzt her.
Das ist eine Weile her, ja, aber ich habe da die besten Erinnerungen dran. Es gibt wahnsinnig viele Erinnerungen. Es war ein sehr spannendes Stück in einem wahnsinnig schönen Theater, nämlich dem Theater an der Wien. Und meine tiefe Erinnerung ist eigentlich das, dass ich da als kleiner Junge immer drinnen saß und geträumt habe davon, dass ich Sänger werde. Und ja, das ist dann auch so gekommen. Und es war für mich sehr, sehr schön und toll, dass ich in diesem Theater dann ein Jahr arbeiten konnte.
Ja, wir haben es ja auch gesehen, du bist Alex, der jetzt gerade im Hintergrund hier sitzt, und ich, wir waren damals auch im Freudiana drin, also wir haben auch noch Erinnerungen dran.
Nein, ich fasse es nicht.
Auf dem Zeitpunkt gab es aber hier in Freiburg schon die Schönen der Nacht. Und heute heißt es die Schönen. Hat sich das geändert oder ist es nur momentan
unbedingt? Also wir haben es mal ein bisschen verjüngt, haben wir die Nacht ein bisschen weggeschnitten. Wir haben so das Gefühl gehabt, es braucht so ein bisschen was Frischeres, Zeitgemäßes. Die Schönen der Nacht kommen schon sehr stark so aus den 70er Jahren. Da hat es für mich noch gepasst, und in der letzten Zeit habe ich das Gefühl gehabt, das wäre mal nicht schlecht, so ein bisschen ein Lifting zu machen mit den Jahren. Aber ob das jetzt die Schönen der Nacht, wir firmieren unter beiden, schön sind wir immer noch.
Ja, auf jeden Fall.
Und was war denn die Idee dahinter, ein Theater zu gründen hier in Freiburg? Ich kann mir vorstellen, dass das nicht allzu einfach war.
Naja, das kam, wie soll ich sagen, also wir waren ja am Anfang immer, waren wir ein Tourneetheater. Wir sind also rauf und runter, es war die große Zeit der Festivals, Theaterfestivals, und wir waren immer so ein bisschen die schillernden Paradiesvögel, weil wir immer auch mit klassischer Musik gearbeitet haben, und das war damals ziemlich ungewöhnlich. Auch Leute, die jetzt wirklich singen können, dass die dann in der freien Szene arbeiten. Und nach vielen Jahren on the road mit dem alten VW-Bus wurde es dann auch ein bisschen müde und habe das Gefühl gehabt, es ist eigentlich mal gut, in Freiburg, wo wir ja schon immer gewohnt haben, mal ein bisschen sesshafter zu werden und nicht nur hier zum Wäschewaschen und Umpacken zu kommen. Und so entstand dann der Gedanke, wir probieren es mit einem eigenen Theater und haben unseren Proberaum schlichtweg zu einem Theater umfunktioniert und gesagt, jetzt schauen wir mal, wenn die Leute kommen und es annehmen, dann machen wir weiter. Und machen weiter und machen weiter und machen weiter.
Und all die Stars noch nicht kennen, was wird ungefähr gespielt?
Also wir machen Musiktheater. Mhm. Also eine Sache ist, dass wir große Stücke des Unterhaltungstheaters nehmen, vornehmlich Operetten, große Stücke, und die in minimalistischer Form präsentieren. Und dadurch kriegen sie auch wieder eine zeitgemäße Aussage. Wir machen Revuen und wir machen Musikcollagen. Wir widmen uns bestimmten Komponisten, so wie Kurt Weill. Da gab es einige Programme nur mit Musik von Kurt Weill. Es gab einen Hans-Eisler-Abend. Und eben immer wieder die 20er Jahre, weil das ist für uns eine ganz wichtige Zeit, wo es diese Spartentrennung nicht gab, wo es nicht so jetzt, ja, da die Klassik, die ernste, seriöse Musik und da die leichte Unterhaltungsmusik, sondern wir versuchen das zu mischen, und von unseren Möglichkeiten haben wir auch die Möglichkeit, eben jetzt mal richtig schön klassisch aufzudrehen oder eben bis zum Musical, zum Chanson zu gehen und zum Sprechgesang zu gehen.
Aktuell läuft bei euch ja die Musical-Revue Gigolo. Was dürfen wir darunter uns denn vorstellen?
Ja, Gigolo, ein Programm mit Liedern über Liebe, Flirt und Leidenschaften, wie der Titel ja schon so ankündigt. Keine Frauen auf der Bühne, sondern nur Männer. Unsere Adressatinnen sitzen im Publikum. Und ja, es sind Lieder und Songs aus den 20er Jahren. Es ist ein Streifzug durch die Welt der Operetten, der Revuen und des literarischen, musikalischen Kabarets.
Ja, bevor wir darüber weiter reden, würde ich sagen, hören wir vielleicht mal so ein Lied rein, das du mitgebracht hast.
Ja.
Das heißt Zwei dunkle Augen. Von wem ist denn das?
Das ist von Friedrich Holländer, und es ist ganz schön. Es ist eine Geschichte vom romanischen Café. Das war in den 20er Jahren das wichtige Literatencafé in Berlin. Mhm. Und nicht nur die Literaten, sondern auch die Damen des leichteren Gewerbes haben dort verkehrt. Und da geht es eben um zwei, die da sitzen und sich an der Literatur ergötzen, sagen wir mal.
Okay. Ja, der Herr Kapellmeister.
aus der Musikrevue Gigolo, das derzeit bei den Schönen gespielt wird, hier bei uns in Freiburg. Die 20er Jahre sind ja derzeit sehr im Trend. Wie erklärst du das denn? Und was reizt dich an der Zeit, die 20er Jahre?
Also mich reizt an der Zeit, dass es eben nicht diese starke Trennung gibt, dass da unglaublich viel möglich war, dass wahnsinnig viel aufgebrochen ist. Oskar Kokoschka, der Maler, schreibt ein Libretto für eine Oper. Arnold Schönberg komponiert fürs Kabarett. Also diese Überschneidungen und auch nicht diese Festlegung, diese Ausgrenzungen, das reizt mich immer wieder an den 20er Jahren. Ja.
Wie läuft denn Gigolo? Gibt es überhaupt noch Karten? Wenn wir nämlich hier Zuhörerinnen und Zuhörer heiß darauf machen, wäre es ja schön, wenn die überhaupt noch reinkommen.
Ja, man kommt noch rein. Es gibt noch Karten.
Okay, also es ist
Sie nicht... gehen aber schnell weg.
Aha, also es ist durchaus mal ausverkauft, aber ja, nicht sehr früh davor, sondern da muss man wirklich sehr knapp kommen.
Also bei uns ist so, Gott sei Dank, dass die Vorstellungen meistens ausverkauft sind und oft an der Abendkasse es dann keine Karten mehr gibt. Das ist ein bisschen schwierig für Leute, die so ganz spontan sagen, jetzt gehe ich gerade noch hin. Aber ja, es sollte noch möglich sein, die nächsten Wochen.
Und wer spielt noch mit? Du spielst auf immer mit und noch zwei andere.
Ich bin dabei, mein Partner Herbert Wolfgang, mit dem ich das Theater leite, ist mit dabei. Mhm. Und dann gibt es noch einen richtig schönen Operettentenor, so ein Richard Tauber-Tenor, der heißt Wolfram B. Meyer. Und dazu unser Pianist, je nachdem, wir haben zwei Pianisten in dem Fall, ist einer kommt aus Straßburg, ist Richard Daust und der andere ist Dominik Hormuth.
Am 1. März findet im E-Werk ja der Ballverquer statt. Und diesmal gibt es ein besonderes Angebot für diesen Tag bei den Schönen. Welches?
Ja, also nachdem ja der Ballverquer auch das Thema hat, The Roaring Twenties, dann passt es natürlich wunderbar. Es ist ja im selben Haus. Haben wir uns gedacht, wir laden alle, die Lust haben, vorher zum Gigolo zu kommen, ein zum ermäßigten Eintrittspreis, wenn sie mit einer Karte vom Ball kommen. Und hoffentlich auch schon im Kostüm.
Ja, ja, Sebastian, da wird man doch vielleicht noch reingehen. Ne?
Auf jeden Fall. Dürfen Frauen günstiger?
Ja.
Je nachdem, ermäßigter Preis ist doch schon ermäßigt. Du willst dich doch nicht noch billig machen.
Du weißt ja nicht, wie ich komme.
Aber besonders aufgemaschelte, super hippe Damen gibt es dann sicher noch ein Glas Sekt umsonst.
Also eine Herausforderung. Wir rufen alle dazu.
Ja, komm. Genau.
Wie lange läuft der Gigolo denn sonst noch, falls man es nicht am 1. März schaffen sollte?
Also es läuft jetzt noch bis zum 22. März, immer Freitag und Samstag.
Also war noch gut Gelegenheit noch.
Man hat noch ein bisschen Gelegenheit.
Und auf was für Stücke kann man sich denn dieses Jahr noch so freuen bei den Schönen? Gibt es schon das Programm, was du verkünden darfst?
Ja, also nach unserem Gigolo kommen Gastspiele, kommt die Freiburg-Gruppe Die Giselas mit multiplen Melodien, eine wunderbare Frauengruppe, die sollte man nicht versäumen.
Ah, da hat man sogar jemanden als Gast schon mal, die Nicole Haas bei uns hier schon mal hier als Gast von der Gruppe.
Ja, genau, die spielt auch öfters bei uns mit.
Ah, ja.
Und dann kommt Myrtil Haas, auch eine Freiburger Chansonsängerin mit Diva à la carte. Und anschließend kommt Robert Kreis mit seinem neuen Programm, der holländische Entertainer, der auch sich mit den 20er Jahren beschäftigt, eine riesige Schellack-Plattensammlung hat und sein neues Programm heißt Manche mögen's Kreis. Das ist vor der Sommerpause und im Herbst gibt's ein neues und der Arbeitstitel ist Schokolade.
Oh, schon mal gut.
Das Programm wird auf der Zunge zergehen.
Zum Abschluss unseres netten Gespräches hast du uns auch noch ein Lied aus Gigolo mitgebracht. Was für ein Song ist das?
Der Song heißt Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da und ich glaube, das sagt schon alles.
Da stimmen wir alle ein und bedanken uns bei dir, dass du hier warst. Danke.
Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Gerne. Das war unsere Sendung über Musicals, bereits die vierte der Reihe.
Eine weitere ist in Planung. Sie wird voraussichtlich im Spätsommer stattfinden und wir arbeiten, beziehungsweise Hartmut arbeitet daran, dann einen Komponisten von Musicals im Studio zu haben. Aber mehr wird im Moment noch nicht verraten.
Auf jeden Fall hoffen wir, es hat euch gefallen. Gleich zum Abschluss hören wir noch einen Song aus dem Film Fame. I Sing the Body Electric.
Uns bleibt noch für eure Aufmerksamkeit zu danken. Wir danken auch allen Gästen aus nah und fern, Herrn Dr. Wolfgang Jansen aus Berlin, Michael Heller von dem Musical Fame im Theater Basel und hier im Studio war Leopold von den Freiburger Musiktheater Die Schönen, wo es derzeit die Musikrevue Gigolo zu sehen gibt.
Und nun also nochmal Fame und I Sing the Body Electric. Nächste Woche sind wir, die Kolleginnen und Kollegen von Radio Rainbow Stars, an der Reihe. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen an dieser Stelle. Bis dahin bleibt uns gewogen und tschüss sagen
der Sebastian,
der Dieter,
der Alex und
der Hartmut.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.